NDR Info. Redezeit.
Und da geht es heute um zwei Augenerkrankungen, die hier in Deutschland relativ häufig vorkommen, die aber unterschiedlich gut zu behandeln sind. Da ist zum einen der graue Star, die Linsentrübung, 100.000-fach im Jahr operiert. Und da ist die Makuladegeneration, ein Schaden an der Netzhaut, der zu erheblichen Einbußen im Sehvermögen führen kann. Und diese Makuladegeneration ist nicht heilbar. Das war eben auch Thema mit der Visite im NDR Fernsehen. Und wir wollen jetzt hier in der Redezeit auf NDR Info weitere Fragen dazu beantworten. Herzlich willkommen zur Redezeit-Visite. Mein Name ist Andreas Sperling. Ja, und ganz wichtig, die Telefonnummer, unter der Sie mitmachen können heute Abend, Ihre Fragen stellen können, von Ihren Erfahrungen berichten können, 08000 44 1777, 08000 44 1777. Sie können uns Ihre Fragen auch im Internet stellen, ndr.de/redezeit, ndr.de/redezeit, da gibt es ein Formular für Ihre Fragen. Und dieser Internetlink ist auch wichtig für unseren Video-Livestream. Dort können Sie uns dann nämlich nicht nur hören, sondern auch sehen. Ja, und sehen ist das Stichwort heute Abend. Wenn das Sehen nachlässt, wenn der Blick getrübt ist, wenn das Sehfeld eingeschränkt ist, wenn es einen blinden Fleck im Sehbereich gibt, dann ist das ein Alarmzeichen. Ich habe zwei Gäste, zwei Experten hier im Studio, die heute Abend uns mehr dazu erzählen wollen. Doch bevor ich Ihnen diese Experten vorstelle, wollen wir jetzt nochmal wissen, was die Menschen in Norddeutschland eigentlich über diese verbreiteten Augenerkrankungen wissen. Sarah Klöser hat sich auf der Straße umgehört. Der graue Star ist durchaus bei vielen bekannt. Beim Thema Makuladegeneration gab es da noch durchaus einigen Aufklärungsbedarf.
Makuladegeneration, was ist das?
Ich weiß, was grauer Star ist. Makuladegeneration eher nicht, nein, tut mir leid.
Also grauer Star ist ja erstmal die Augenkrankheit.
Es gibt junge Leute schon, die das haben. Aber im Allgemeinen sagt man, dass es also bei den älteren Leuten eben der Fall ist. Es ist also eine Trübe der Linse, mehr ist es nicht. Und die wird also mit einer einfachen Operation im Prinzip gemacht. Das ist eine lokale Betäubung gewesen. Am nächsten Tag zum Arzt gewesen, da hat er die Schutzkappe abgenommen und dann konnte ich also wieder Dinge sehen, die ich vorher nicht mehr sehen konnte.
Aufs Augenlicht muss man achten, weil wenn man blind ist, dann ist es zu spät. Ja. Und wenn man im Vorfeld was machen kann. Also ich gehe auch regelmäßig zur Vorsorge, obwohl ich noch nicht so ganz so alt bin.
Ich denke mal, dass die Augenvorsorge eventuell ziemlich unterschätzt wird, weil ich kenne jetzt in meinem Bekanntenkreis auch keinen, der vom grauen Star erkrankt ist oder so.
Gelegentlich gehe ich schon mal zum Augenarzt, schon alleine, um eine neue Brille zu bekommen. Also gehe ich davon aus, dass das dann auffallen würde.
Ich habe erst vor kurzem Kontaktlinsen bekommen. Ich gehe jetzt ganz bewusst mit meinen Augen um. Davor hatte ich nicht so das super Bewusstsein für Augen.
Ja, bewusst mit den Augen umgehen. Die Redezeit-Visite, Angst vor dem Erblinden, was tun bei grauem Star und Makuladegeneration. Ich möchte Ihnen gerne meine beiden Gäste hier im Studio vorstellen. Da ist Professor Salvatore Grisanti, Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Er war eben Gast in der Visite im NDR Fernsehen, ist nun zu uns gekommen zum Hörfunk, um hier bei uns noch weitere Fragen zu beantworten. Schönen guten Abend. Und einen schönen guten Abend auch an Annette Schacht, Sozialpädagogin, Beraterin beim Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Hamburg. Sie hat viel mit Makulapatientinnen und Patienten zu tun. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
Guten Abend.
Professor Grisanti, wenn wir von der Makuladegeneration sprechen, sollten wir uns noch mal genau klar machen, was das eigentlich ist und das genau erklären. Wir haben ja eben in der Umfrage auch schon gemerkt, da gibt es auch noch einigen Erklärungsbedarf. Macula lutea heißt ja übersetzt der gelbe Fleck. Die Makula ist so der Ort des schärfsten Sehens an der Netzhaut. Was genau passiert denn nun bei einer Makuladegeneration?
Makuladegeneration, der Begriff ist erstmal umschreibend, zeigt, dass da das Gewebe sich verändert, degeneriert. Makuladegeneration ist nicht ganz ausreichend korrekt. Es gibt unterschiedliche Formen der Makuladegeneration. Wir sprechen heute Abend über die altersbedingte Makuladegeneration. Das ist eine Erkrankung, die uns alle betreffen wird, wenn wir alt genug werden. Und abhängig von vielen Einflüssen, Umwelteinflüssen, vom Erbmaterial unserer Eltern und natürlich vom Älterwerden zeigen sich dort Veränderungen, die initial, wo der Patient nichts selbst merkt, aber wenn diese dann fortschreiten, die ersten Symptome auftauchen.
Das kann ja dann erhebliche Folgen haben auf das Sehvermögen. Das Sehvermögen kann bis auf wenige Prozent schrumpfen. Und es gibt auch zwei Formen der Makuladegeneration, die trockene und die feuchte. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Frau Schacht, Sie arbeiten mit Frauen, mit Männern, die an dieser Makuladegeneration leiden, die einen Teil ihres Sehvermögens verloren haben. Wie verändert sich dadurch der Alltag dieser Menschen?
Erheblich. Wenn das Sehen nachlässt, muss ich einfach neue Wege finden, wie ich meinen Alltag leben kann. Es gibt Gott sei Dank viele Hilfen, die man in Anspruch nehmen kann, aber das ist ein ganz großer Einschnitt im Leben, zumal, wie Professor Grisanti gerade sagte, sind es ältere Menschen, die mit dem Alter erstmal zurechtkommen müssen, und wenn dann eine Sehbehinderung aufgrund einer Makuladegeneration hinzukommt, ist das sehr schwierig, damit zurechtzukommen.
Ist es auch ein Problem der Umwelt, klarzumachen, dass man diese Sehprobleme hat, dass man diese Schwierigkeiten beim Sehen hat?
Ja, weil man das ja nicht sieht. Also wenn Sie jemanden begegnen, der die Makuladegeneration hat, wird Ihnen das zunächst ja gar nicht auffallen, weil der Schaden am Augenhintergrund ist. Das fällt erst auf, wenn Sie mit jemandem näher zu tun haben. Auch dann ist es für Angehörige häufig schwer nachzuvollziehen, was kann derjenige sehen, was kann er eben auch nicht sehen und damit dann umzugehen.
Und wir wollen ja heute Abend auch noch sprechen über den grauen Starm, die Linsentrübung, Katarakt der Fachsprache genannt. Professor Grisanti, da wird ja den Betroffenen heute meist schon ambulant eine Kunstlinse ins Auge gesetzt. Ist das mittlerweile ein problemloser Masseneingriff geworden?
Masseneingriff hört sich immer so negativ an. Es ist zum Glück
ein Eingriff. Das ist ja, glaube ich, wie ich gelesen habe, die weltweit am meisten durchgeführte Operation. Ja,
allein in Deutschland über 500.000 pro Jahr. Und der graue Star ist Erblindungsursache Nummer 1 weltweit. Bei uns zum Glück nicht, weil eben diese medizinischen Möglichkeiten vorhanden sind, um das durchzuführen. Mhm.
Thema grauer Starm, auch später noch bei uns in der Sendung. Ich begrüße jetzt schon mal unseren ersten Anrufer. Eberhard Petzold aus Seeshaupt ist am Telefon. Das ist, glaube ich, in Bayern. Ist das richtig?
Ja.
Herr Petzold, schönen guten Abend. In der Redezeit auf NDR Info. Sie haben eine Frage zum Thema Makuladegeneration.
Ja, ich habe Makuladegeneration in ganz starkem Maße. Links sehe ich gar nichts. Also die gelbe Fleck ist total weg und rechts habe ich nur noch 10%. Ich habe also relativ viele Vergrößerungshilfen. Nun wollte ich gerne wissen, was ich medizinisch, also mit Medikamenten tun kann, um diese Makuladegeneration zu bremsen. Die nimmt laufend weiter zu. Ich habe sie jetzt seit 4 Jahren. Und da brauche ich einen Tipp, was ich nehmen kann. Ich nehme momentan Lutein und Omega-3. Vielleicht gibt es noch mehr.
Gut, da werden Sie sicherlich jetzt einen Tipp von Professor Grisanti bekommen.
Ja, ich hoffe, dass er noch einen Tipp dazu hat.
Also diese Nahrungsergänzungsmittel, was bisher bewiesen ist, ist ja nur, dass im Initialstadium die Anzahl der Patienten, die dann die feuchte Form entwickeln, dass diese Anzahl reduziert wird. Ja? Man kann nicht einen Schaden, was schon eingetreten ist, leider heute noch nicht rückgängig machen. Das ist das Problem bei dieser Erkrankung. Wir können noch nicht die Ursache bekämpfen. Und deshalb ist es wichtig, rechtzeitig einzugreifen und die Therapie, medizinisch möglichen Therapien, die heute vorhanden sind, ist allein bei der feuchten Makuladegeneration die Feuchtigkeit wieder rauszuholen. Die trockenen Veränderungen gehen aber weiter. Aber da kann man, denke ich, Hoffnung schöpfen, auch für die zukünftigen Patienten. Es gibt neue Medikamente, die auch diese Prozesse versuchen zu hemmen, dass die Erkrankung nicht weitergeht.
Aber wir können dann unserem Hörer, Herrn Petzold, empfehlen, zum Augenarzt zu gehen. Und die Präparate, die er bisher genommen hat, reichen vermutlich nicht aus.
Die reichen nicht aus, um die Veränderung rückgängig zu machen oder wirklich zu bremsen.
Sie haben eben schon von der feuchten und der trockenen Makuladegeneration gesprochen. Das sollten wir auch nochmal erklären. Die trockene ist ja die erste Form. Die feuchte kann sich aus der trockenen entwickeln. Was ist denn da der Unterschied?
es ist ja eigentlich ein und dieselbe Erkrankung, nur eine Komplikation, die dabei eintritt. Vielleicht, wenn ich das umschreiben kann, jemand, der herzkrank ist, der dann als Komplikation dann zusätzlich einen Herzinfarkt bekommt. Ja, aber es ist eben die Herzerkrankung. Hier bei der feuchten Makuladegeneration, da kommt es im Rahmen der all der Veränderungen, die vorhanden sind, zum Einsprossen von Blutgefäßen. Diese Gefäße sind porös, verlieren Flüssigkeit und können auch ganz akut bluten, sodass auch ganz schnell die Sehschärfe schlechter wird.
Woran merken die Betroffenen das?
An der Sehschärfe, dass wenn wir jetzt für die feuchten, akuten Veränderungen sprechen, dass da das Sehen innerhalb weniger Tage schlechter wird, zentral ein Schatten vorliegt oder ein graues Sehen oder dass da Linien dann plötzlich verzerrt erscheinen.
Haben Sie Zahlen? Wissen Sie, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind von einer Makuladegeneration?
Knapp über 4 Millionen sind im Moment betroffen, aber die Zahl ist natürlich stark steigend, weil die Bevölkerung älter wird und wir sind erst am Anfang der Babyboom-Generation und es ist anzunehmen, dass in den nächsten Jahrzehnten jetzt die Zahl um 30% ansteigt.
Es gibt ja einen Test, den man machen kann, Frau Schacht, der, glaube ich, sehr weit verbreitet ist, dieser Amsler-Gittertest. Die Zuschauer, die uns im Videostream sehen, können das hier mal sehen. Das ist einfach ein Gittermuster mit einem Punkt in der Mitte. Was macht man mit diesem Test?
Man deckt ein Auge ab, sodass man mit ausschließlich einem Auge sieht, fokussiert die Mitte dieses Amsler-Gittertestes, wo ein großer Punkt ist. Und wenn dann die Linien, die man dort hat, in dem Quadraten, wenn sie wellig sind, ist es in jedem Fall ein Indiz, dass man eine Makuladegeneration hat. Sie zeigen jetzt gerade ein Exemplar hoch, wo eben genau diese Linien wellig sind, beziehungsweise da, wo man den kleinen Punkt hat, man einen großen grauen Fleck dann sehen kann.
Alle, die sich dafür interessieren, finden diesen Amsler-Gittertest auch im Internet. Also einfach ein Gittermuster mit einem Punkt drin und da kann jeder diesen Test machen. Ich glaube, das geht auch am Computer. Und wenn man eine Veränderung feststellt, dann sofort zum Augenarzt.
Ja.
Frau Ilse Siem ruft an aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was können wir für Sie tun?
Ich hatte die feuchte Makula, bin 6-mal gespritzt worden, nicht mit Lucentis, sondern mit Avastin, weil mir Professor Hinrichs am UKE gesagt hat, dass dieses Mittel genauso gut ist. Die feuchte Makula hat sich dann stabilisiert und ist trocken geworden. Ich bin jetzt aber nicht mehr im UKE, sondern im Krankenhaus Barmbek und es ist alles stabil, aber mein rechtes Auge, also die Linien sind ohnehin bei beiden Augen etwas verzerrt, beim rechten Auge mehr, aber in der Mitte ist ein grauer Punkt, wo ich nicht sehe. Wenn ich aber den Kopf weiter von rechts oder nach links schiebe, dann kann ich da wieder noch etwas sehen, da meine Netzhaut aber wie ein Gebirge aussieht, fallen immer Buchstaben weg, sodass ich überhaupt nicht mehr lesen kann. Auch nicht mit Lupe und so weiter. Jetzt meine Frage, kommt für mich diese in der Sendung gesagte Röntgenbestrahlung in Frage.
Also Sie haben eben die Visite im NDR Fernsehen gesehen, wo auch Professor Grisanti zu Gast war und wo auch eben dieses neue Verfahren, diese Röntgentherapie vorgestellt wurde.
Ja.
Herr Professor, wäre das auch was für Frau Siem?
Therapie der ersten Wahl ist, wenn Feuchtigkeit vorliegt, die Injektion, die Sie bekommen haben. Dass, wenn Sie jetzt keine Injektion mehr bekommen, heißt das für mich, dass im Moment keine Feuchtigkeit besteht. Die Radiotherapie soll diesen Patienten helfen, die sehr, sehr viele Injektionen bekommen, um gegebenenfalls die Anzahl der Injektionen zu reduzieren. Das ist keine Therapie, die das Sehen besser macht. Das muss man verstehen.
Also Frau Siem, werden auch Sie weiterhin um die Spritzen nicht herumkommen?
Ja, Spritzen bekomme ich nicht mehr, weil die Feuchtigkeit weg ist.
Ja.
Aber ich habe jetzt, weil ich natürlich alles versuche, um wieder besser zu sehen, habe ich jetzt eine Augenakupunktur gemacht, aber bis jetzt hat es nicht geholfen. Doch ich habe das Gefühl, dass neben dem grauen Punkt, der also in der Mitte ist, wo ich also, wenn ich rechts oder links gucke, noch ein paar Buchstaben dann zu sehen sind, dass diese größer geworden sind. Aber der graue Fleck ist nicht weggegangen.
Professor Grisanti, nochmal wahrscheinlich Akupunktur. Kann das helfen?
Also ich bin sehr offen gegenüber allen möglichen Therapien, die es gibt. Und wir Ärzte versuchen natürlich alles aufzugreifen, was dem Patienten hilft. Jede neue Therapie, sei es mit Medikamenten oder wie mit der Bestrahlung, die in der Medizin eingeführt wird, muss sich beweisen. Da wird getestet, werden Patienten getestet, Kontrollgruppen. Und diese Beweise gibt es nun mal leider nicht bei der Akupunktur. Ich sage den Patienten immer, es ist etwas, was Ihnen nicht schaden kann, dann machen Sie das, aber keine allzu großen Hoffnungen, da es bisher keinen Beweis dafür gibt, dass es funktioniert.
Sprechen wir nochmal über die Standardbehandlung bei der feuchten Makuladegeneration. Die Spritzen haben wir schon angesprochen, die sind eigentlich das Nonplusultra. Wie oft müssen Patientinnen und Patienten diese Spritzen bekommen?
Jeder Patient ist anders. Es gibt welche, die haben eine hohe Aktivität, andere, die haben eine geringe Aktivität. Im Durchschnitt weiß man, dass man ungefähr 7 bis 8 Spritzen pro Jahr braucht.
Wie belastend ist das für Betroffene, Frau Schacht?
Das ist durchaus belastend, wenn man weiß, dass man regelmäßig immer wieder Spritzen bekommen muss. Also es ist jedes Mal ein Angang, der auch organisiert sein will. Allein deshalb ist es schon belastend. Trotz alledem ist es das Mittel der Wahl, sodass die Betroffenen das dann wahrscheinlich zähneknirschend, aber trotzdem selbstverständlich machen. Jeder hat die Hoffnung, dass die Spritzen einfach helfen, dass das Sehen nicht weiter schlechter wird.
Ich muss ja jetzt auch sagen, die Vorstellung, eine Spritze direkt ins Auge zu bekommen, da schüttelt es einen ja fast schon ein bisschen. Wie unangenehm ist das, Herr Professor?
Ich war bisher noch nicht Betroffener und ich würde mir das genauso vorstellen, eine Spritze im Auge. Aber durch die Erfahrung jeden Tag und Tausende von Patienten weiß ich, dass die Patienten, nachdem die Spritze erfolgt ist, in allermeisten Fällen sagen, das war unproblematisch. Es gibt natürlich Patienten, die sehr ängstlich sind, die sich jedes Mal überwinden muss. Da muss der Arzt einfach sensibel damit umgehen und die Patienten steuern, dass sie diese wertvolle Therapie auch bekommen, bis wir eines Tages etwas Neues haben.
Diese Spritzen sind ja zumindest die Standardpräparate, Lucentis zum Beispiel wurde schon genannt, sind ja sehr, sehr teuer. Gibt es da Probleme mit den Krankenkassen? Frau Schacht, wissen Sie das zum Teil aus Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten? Machen die Kassen Probleme, wenn sie das bezahlen sollen?
Bei dem Standardverfahren nein. Also ich kann jetzt nur für die gesetzlichen Krankenkassen sprechen, bei den privaten ist es ja von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, aber bei den gesetzlichen nein.
Gibt es da noch vergleichbare Präparate?
Sie haben einen der zwei zugelassenen Medikamente erwähnt, das ist Lucentis, das andere Medikament heißt Allea. Und dann gibt es ein drittes Medikament, das für eine ganz andere Therapieform, für die intravenöse Gabe zugelassen ist bei bestimmten Krebsformen. Das wird aber auch in das Auge gespritzt, das ist das Avastin, was aber dafür nicht zugelassen ist. Es gab in den letzten Jahren mehrere Studien, die verglichen haben, darf man das überhaupt so machen, so dass da zwar eine gewisse schwächere Wirkung von Avastin gezeigt wurde, aber doch alle drei Mittel vergleichbar sind.
Ich begrüße jetzt am Telefon Petra Hetwer, die aus Hildesheim anruft. Guten Abend.
Guten Abend. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Mein Problem ist, Entschuldigung, mein Problem ist folgendes, ich bin jetzt 72 Jahre alt und habe mittlerweile in den letzten seit drei Jahren habe ich das Problem mit der feuchten Makuladegeneration. Ich habe mittlerweile 19 Spritzen bekommen und es ist jedes Mal dasselbe. Ich bekomme dann nach einem gewissen Abstand wieder 3, jeweils nach 4 Wochen. Freue mich, dass es dann auch wieder in Ordnung ist, aber dann geht es spätestens nach einem Vierteljahr wieder los und ich hänge jetzt also im Augenblick so in der Luft, weil ich merke jetzt eine kolossale Verschlechterung in meinem betroffenen Auge. Es ist das rechte Auge. Die Spritzen, die ich bekommen habe, waren 6-mal Lucentis und 13-mal Eylea. Und jetzt höre ich also heute in der Sendung, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Röntgenbestrahlung.
Wo findet die statt?
Gut, die Frage kam eben ja auch schon von der anderen Hörerin. Ich gebe das nochmal an Professor Grisanti weiter. Wäre das in diesem Fall eine Therapie für die Hörerin?
Ja, es hört sich an, dass die Hörerin jetzt eine hohe Krankheitsaktivität hat, sodass man durchaus mit der Radiotherapie vielleicht einen Erfolg erzielen kann. Wichtig ist bei dieser Therapieform, dass man die Patienten sorgfältig auswählt. Die Bestrahlung erfolgt auf einen kleinen Spot der Makula, das nur 4 mm im Durchmesser ist. Man muss jeden einzelnen Fall prüfen, ob das dann auch zutreffen würde, dass man wirklich den erkrankten Bereich komplett abdecken kann.
Würde ich mal nachfragen, ist das schon ein etabliertes Verfahren, das überall angeboten wird, oder wird das erst noch erprobt?
Nein, es ist ein zugelassenes Gerät für diese Therapieform. Das erste Gerät überhaupt, das mit Strahlung arbeitet und wirklich nur für das Auge angeboten wird. Es dahinter steckt, dass es zugelassen wurde, eine Studie, die gezeigt hat, da ist ein Unterschied zwischen behandelten und nicht behandelten Patienten. Die Geräte stehen bisher in einigen Universitätskliniken, die dann, deren Aufgabe ist natürlich, das auch ist, kritisch nochmal zu überprüfen. Lübeck, Freiburg, Essen, Köln, Tübingen, um die zu nennen, die ich jetzt kenne.
Aber wir müssen nochmal klar sagen, diese Röntgentherapie ersetzt die Spritzen nicht, es muss nicht mehr so häufig gespritzt werden.
Es ist eine zusätzliche Hilfemaßnahme bei den Patienten, die viele Spritzen. Die Spritzen sind Therapie der ersten Wahl.
Wir haben ja vorhin auch in der Visite, in dem Filmbeitrag, eine Patientin gesehen, die auch Spritzen bekommen hat, die dann auch diese Röntgentherapie bekommen hat. Ihr Sehvermögen hat sich verbessert, wie sie sagt, von 20% auf 50%. Frau Schacht, wie muss man sich das vorstellen, 50% Sehvermögen? Kann man sich das irgendwie an einem Beispiel klar machen? Was sieht man dann noch?
Das ist schwierig zu sagen, zumal jeder unterschiedlich sieht. Das könnte ich Ihnen jetzt so nicht erklären.
Aber sieht man dann verschwommen, sieht man nicht mehr die Farben nicht mehr so brillant, sieht man nicht mehr so kontrastreich?
Also man sieht schon verschwommen, man hat die Hälfte seines Sehens ja trotz alledem verloren. Also man sieht schon verschwommen, aber natürlich besser, als wenn man 20% sieht. Das ist toll, wenn sie dann besser sehen kann, aber trotzdem bleibt die Tatsache, dass sie die Hälfte ihres Sehens verloren hat und von daher weiterhin wahrscheinlich nicht so einfach lesen kann, wie jemand, der normal sehen kann.
Sie arbeiten ja als Beraterin beim Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Hamburg. Wann kommen denn solche Patienten zu Ihnen?
Unterschiedlich. Viele kommen tatsächlich, wenn die Makuladegeneration beginnt, sprich wenn ihr Sehvermögen noch relativ gut ist. Aber sie fühlen sich berechtigterweise, dass sie einfach sehr schlecht sehen. Wie dieses Beispiel der Dame, die jetzt eben 50% wiedersehen kann, Gott sei Dank. Trotz alledem wird sie sich sehr eingeschränkt fühlen. Und das sind die Personen, die dann zu uns kommen und Hilfe suchen. Und wo wir dann eben Hilfe anbieten können, Gott sei Dank.
Wie helfen Sie denn den Betroffenen?
Es gibt ganz unterschiedliche Hilfestellungen, Gott sei Dank. Also, erste ist, das größte Problem bei einer Makuladegeneration ist ja, dass die Personen schlecht lesen können, weil eben die Stelle des schärfsten Sehens nicht funktioniert. Das heißt, der erste Weg wäre zu gucken, gibt es irgendwelche vergrößernden Seh- und Lesehilfen, die weiterhelfen können. Dann gibt es Gott sei Dank viele Alltagshilfsmittel, die man nutzen kann, um im Alltag, es geht ja nicht nur ums Lesen, das gesamte Leben muss ja umgestellt werden, um im Alltag besser zurechtzukommen. Und wir bieten auch psychologische Hilfe an, denn für viele ist es wirklich ein drastischer Einschnitt, mit dem man einfach fertig werden muss. Und da ist psychologische Hilfe ganz wichtig.
Und arbeiten Sie auch mit den Angehörigen?
Ja, die werden natürlich mit ins Boot geholt, weil die letztendlich genauso betroffen sind. Denn wenn man ein Ehepaar hat, der eine ist betroffen, der andere kann sehen, müssen beide lernen, mit der Situation neu umzugehen.
Haben die Patientinnen und Patienten denn, auch wenn sie noch nicht blind sind, haben die Anspruch auf Blindengeld oder einen Schwerbehindertenausweis?
Ersteres nein. Wenn sie nicht blind sind, haben sie natürlich auch keinen Anspruch auf Blindengeld. aber einen Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis unter Umständen. Das hängt davon ab, wie viel Sehfähigkeit tatsächlich noch vorhanden ist. Man ist blind im Sinne des Gesetzes, wenn man noch 2% auf dem besseren Auge sieht, also wirklich das Sehvermögen sehr, sehr drastisch zurückgegangen ist. Dann kann man Blindengeld in Anspruch nehmen. Aber es lohnt sich in jedem Fall, auch wenn das Sehen noch besser ist, was bei den meisten Personen ja der Fall ist, dass man dann einen Schwerbehindertenausweis beantragt, um bestimmte Nachteilsausgleiche auch in Anspruch nehmen zu können.
Da würden Sie auch wahrscheinlich helfen.
Natürlich. Also Personen, die das machen möchten, was ich immer nur empfehlen kann, können gerne zu uns kommen und ich unterstütze dabei.
Die Angst vor dem Erblinden, was hilft bei grauem Star- und Makuladegeneration? Das ist das Thema heute Abend in der Redezeitvisite hier auf NDR Info. Wir bekommen nicht nur viele Anrufe, sondern wir bekommen auch viele Mails von Hörerinnen und Hörern heute schon den ganzen Tag. Meine Kollegin Silvia Buckel ist ins Studio gekommen, die schon die ganze Zeit sich durch den Berg der Mails durchgewühlt hat. Viele schreiben zu Makuladegeneration, manche auch zu grauem Star. Es gibt aber auch einige, die eine Verbindung zwischen beidem herstellen. Was wollen die Hörerinnen und Hörer denn wissen?
Also erstmal ist es wirklich ein Berg und das ist ein Aspekt. Es geht auch ganz viel um die Therapiemöglichkeiten, die schon angesprochen wurden. Und Makuladegeneration und grauer Star, da möchte zum Beispiel die 74-jährige Adelheid Krenzin aus Hameln wissen, ob nach einer Operation wegen des grauen Stars eine bisher noch trockene Makuladegeneration in eine feuchte umschlagen kann. Wie groß ist da das Risiko? Da möchte ich gleich noch eins hinten dranhängen. Das ist von Gertrud Gerd aus Köln. Sie schreibt uns zum Thema: Ich habe eine feuchte Makuladegeneration seit 2007, die jedoch zum Stillstand gekommen war. Jetzt gibt es aber wieder kleinere Flüssigkeitseinlagerungen. Die Spritzentherapie wurde wieder aufgenommen und jetzt kommt auch noch der graue Star. Was tun? Also da gibt es jetzt eine unmittelbare Verbindung anscheinend.
Zunächst die Frage, durch die graue Star-Operation wird dann die altersabhängige Makuladegeneration aktiv oder aggressiver. Das wurde zwar, es gab zwar einige Verdachtsmomente, aber es ist bisher nicht bewiesen worden. Und was man vermutet hat, dass vielleicht, indem man die getrübte Linse rausnimmt, dass die wie auch eine Art Sonnenbrille im Auge wirkt, dass dadurch die Sehzellen exponierter sind, stärker leiden. Aus diesem Grunde haben sich dann neue Linsentypen entwickelt, die einen Filter, Blaulichtfilter haben. Das ist das aggressivere Licht. Aber wie gesagt, es wurde weder bewiesen bisher, dass der graue Star oder die Operation dann die Erkrankung verschlechtern lässt, noch dass diese Linsen tatsächlich einen Benefit zeigen. Für die Patienten ist wichtig, wenn ein grauer Star vorhanden ist, der zusätzlich die Sehschärfe einschränkt, dann sollte das operiert werden. Es macht keinen Sinn, dann zu sagen, nein, wir lassen Sie am grauen Star blinden.
Und die zweite Frage war ja, also Makuladegeneration, eine feuchte, und die mit Spritzentherapie behandelt wird. Und jetzt ist der graue Star noch dazugekommen. Jetzt fragt die Hörerin, was sie jetzt tun kann.
Ich würde empfehlen, dass zunächst die feuchte Makuladegeneration therapiert wird, dass diese inaktiv wird. Und wenn das der Fall ist, kann dann die graue Star-Operation erfolgen. Ich würde nicht beides gleichzeitig behandeln.
Mhm. Ja. Es gibt,
ja, gibt noch
ganz
noch
viele Fragen, mehr, ja. Ne? Also Sie haben das schon angesprochen, aber es geht einfach viel um das Thema Laser auch. Birgit Warmuth aus Aachen zum Beispiel leidet an trockener Makuladegeneration und möchte sich jetzt einer Nano-Laserbehandlung unterziehen. Was halten Sie davon? Wir haben auch Hörer aus Österreich, Dieter Rinderitz zum Beispiel aus Feldkirch-Tosters fragt nach einer neuen Lasertherapie, bei der mit einem speziellen Nanosekundenlaser die Regeneration der Netzhaut angeregt werden soll. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Die Idee, dass man durch Laser etwas bewirkt, ist nicht neu, sondern schon seit mehreren Jahrzehnten. Was man beobachtet hat, dass durch die Applikation von Laserherden diese Abfälle, die sich unter der Netzhaut vorhanden sind, dass sich diese verändern. Dieser Begriff Verjüngung der Netzhaut, was im Moment im Zusammenhang mit diesem Laser angeboten wird, ist ein bisschen sehr gewagt. Man hat bisher nicht wirklich bewiesen, dass A, die Erkrankung dadurch gestoppt wird. Was man gezeigt hat, dass sich einige Drusen oder diese Abfälle, die nennen sich Drusen, dass die dann teilweise sich verändern oder verschwinden. Aber man hat nicht wirklich zeigen können, dass das die Erkrankung in irgendeiner Form beeinflusst. Mhm.
Dann geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das war noch nicht Thema heute.
Nein.
Da fragt zum Beispiel die Hörerin Renate Wieser aus Honaus in der Schweiz. Sie fragt nach, schreibt nach einer Akupunktur und mit einer speziellen Nahrungsergänzung sei ihr Fernvisus konstant geblieben und der graue Star verschwunden. Und sie fragt jetzt, warum gibt man eigentlich Patienten in der Augenklinik keine Chance einer alternativen Behandlung? Ist das denn überhaupt so?
Wenn die Akupunktur wirken würde, dann würden wir das alle machen, weil wir natürlich Sorge haben für unsere Patienten und eine Verbesserung erzielen wollen. Aber es gibt nun mal keine Studien, die diesen Placebo-Effekt, den viele Patienten auch wahrscheinlich haben, ausschließen können. Also man müsste wirklich eine wissenschaftliche Studie durchführen, um zu zeigen, das wirkt was. Und das gibt es leider nicht.
Jetzt muss ich noch mal zu den Spritzen kommen. Thema war schon Kosten und dass es die gängige Methode ist. Etliche Hörer schreiben uns aber, dass sie bei ihnen überhaupt nicht das erhoffte Ergebnis gebracht haben. Ein Hörer aus Saalfeld hatte zum Beispiel nach einer Spritze in den Glaskörper sogar eine Netzhautablösung. Jetzt hat er natürlich Angst vor weiteren Spritzen. Muss er diese Angst haben? Ist sie begründet vor einer erneuten Netzhautablösung? Vielleicht erstmal das?
Ja, die Injektion ist ein Eingriff. Ein Eingriff kann Komplikationen hervorrufen. Zu den Komplikationen, die durch die Injektion in den Glaskörperraum gehören, die Netzhautablösung und die Infektionen, die dort entstehen können. Für die Infektion ist zum Beispiel das Risiko, dass 1 von 3.000 Injektionen betroffen sein können. Wenn man das aber vergleicht mit dem Risiko, dass die Sehschärfe abnimmt, wenn die Therapie nicht durchgeführt wird, wo die Sehschärfe laufend schlechter wird, dann ist es einfach, die Wahl zu treffen für den Arzt und für den Patienten und die Therapie anzubieten. Mhm. Wichtig ist, dass die Nachsorge folgt und dass man dann Komplikationen rechtzeitig erkennt, damit man diese behandelt und dann hoffentlich keinen bleibender Schaden geblieben ist.
Jetzt habe ich noch eine Mail einer relativ verzweifelten jungen Hörerin, die ist 27 Jahre alt. Sie schreibt, sie hat seit 2008 mit dem Thema Myope CNV zu kämpfen, die immer wieder mit der Makuladegeneration zu vergleichen wäre. Auch sie hat sich des Öfteren der Spritzentherapie unterzogen. Zu Beginn schreibt sie, hat es angeschlagen, nun nicht mehr. Ich bin Erzieherin. Meine Frage ist, nun werde ich überhaupt weiter in meinem absoluten Traumberuf arbeiten können oder muss ich mich auf das Erblinden und Aufgeben vorbereiten?
Vielleicht kurz für die Zuhörer, Myope-CNV, das ist bei hoher Kurzsichtigkeit, kann es durch eine Veränderung der Barriere im Bereich der Makula auch zu einem Wachstum von krankhaften Gefäßen kommen. Diese Gefäße reagieren eigentlich viel besser durch die Spritzentherapie als bei der altersbedingten Makuladegeneration. Was wir jetzt nicht wissen bei dieser Zuhörerin, inwieweit da andere Veränderungen eingetreten sind, die eben bei der hohen Kurzsichtigkeit auch eine Rolle spielen. Ob das wirklich nur die feuchte Komponente ist oder auch andere degenerative Veränderungen vorliegen.
Mhm. Ja, vielen Dank, Silvia. Ein kleiner Blick in unser Mail-Postfach hier in der Redezeit auf NDR Info. Die Angst vor dem Erblinden, was hilft bei Makuladegeneration und grauem Star, ist unser Thema heute. Und Sie können uns nicht nur hören, Sie können uns auch sehen im Internet ndr.de/redezeit. Da gibt es heute Abend unseren Video-Livestream. Frau Schacht, ich würde ganz kurz, bevor wir dann mit Frau Oseneck aus Hamburg sprechen, nochmal ein Stichwort aufgreifen. Kommt es häufig vor, dass es bei den Patienten es tatsächlich so weit geht, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können?
Aber nicht unbedingt aufgrund einer Makuladegeneration, weil das in der Regel ja eine altersbedingte Form ist, sodass die Personen gar nicht mehr berufstätig sind. Eher aufgrund anderer Augenerkrankungen kann es natürlich sein, dass es so weit geht, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Wo man dann drüber nachdenken muss, bin ich in einem Alter, wo ich vielleicht noch einen anderen Beruf ergreifen kann, der auch mit einer Sehbehinderung oder auch mit einer Blindheit möglich ist. Das wäre dann auch ein Thema, was dann bei uns zu besprechen wäre.
Frau Linda Oseneck aus Hamburg wartet schon eine ganze Zeit in der Leitung. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend. Das macht überhaupt nichts. Das ist sehr, sehr interessant. Ich höre alles ganz gerne zu. Guten Abend erstmal.
Guten Abend. Was können wir für Sie tun?
Ich rufe Sie an. Bei meiner Mutter ist auch feuchte Makuladegeneration festgestellt. Es fängt an bei ihr. Sie hat immer zu mir gesagt, ich sehe Sachen ein bisschen schwammig. Ich sehe Sachen blau, ich sehe Punkte auf meinem Essteller. Und daraufhin ist sie zum Arzt gegangen und hat eine Therapie untersucht, dreimal Spritzen über 3 Monate. Und damit ist die Flüssigkeit weggegangen. Allerdings jetzt nach einem Jahr hat sich hinter ihren Augen nochmal so, ja, wie nennt man das, so Bluterguss, das ist wieder angefangen. Muss sie jetzt wieder eine Spritztherapie? Sie ist ständig unter Kontrolle, allerdings nicht hier in Schottland, aber die Betreuung ist sehr, sehr, sehr gut da. Ist das normal? Kommt das immer zurück?
Ich gebe die Frage weiter an den...
Ja, das ist eine chronische Erkrankung und die Spritzentherapie war ursprünglich so erdacht worden, dass die Patienten Monat für Monat eine Injektion bekommen. Man versucht jetzt die Therapie individuell anzupassen. Das, was Sie gesagt haben, der erste Schritt ist diese Dreier-Serie, um erstmal einen Effekt zu kriegen, um dann weiter bedarfsgesteuert, je nachdem wie hoch die Aktivität ist, die Therapie fortzuführen. Wenn bei Ihrer Mutter nach 3 Injektionen erstmal Ruhe eingekehrt ist, für viele Monate ist sie eigentlich in einer glücklichen Situation. Aber wichtig ist, auch wenn es einmal trocken ist, dass der Patient weiß, ich habe diese Erkrankung. Es muss immer wieder kontrolliert werden. Der Patient muss sich selbst kontrollieren und dann rechtzeitig nochmal einen Augenarzt aufsuchen, wenn Symptome vorhanden sind. Das ist ganz wichtig.
Kann man denn einer solchen Erkrankung eigentlich vorbeugen?
Nein, wenn Sie vorbeugen können, älter zu werden, dann werden sie es eines Tages können, ja, aber im Moment nicht.
Das heißt, da sprechen wir nochmal von dem, was Sie schon sagten, im Prinzip wird es irgendwann jeden von uns treffen.
Das ist richtig, ja.
Trifft das eigentlich auch auf die andere Augenerkrankung zu, die wir ja auch heute im Thema haben, den grauen Star, die Linsentrübung, ist das auch ein Phänomen, was mit dem Älterwerden einhergeht?
Ja.
Das heißt, auch das wird im Prinzip jeden von uns treffen.
Auf jeden Fall. Es gibt ja Forschungsansätze, das vielleicht zu verhindern, aber das ist im Moment nicht der Fall. Die einzig mögliche und eigentlich auch gute Therapie ist dann eben die getrübte Linse durch eine klare Kunstlinse zu ersetzen. Und die Entwicklung auch hier geht rasant weiter, dass man sogar Linsentypen hat, wo man auch wieder das wieder zurückgelangen kann, was man früher als junger Mensch machen konnte, nämlich in der Ferne und in der Nähe zu sehen, ohne eine Brille dazu verwenden zu müssen.
Diese Kunstlinsen beim grauen Star, es gibt ja Monofokallinsen, glaube ich, Bifokallinsen, Multifokallinsen. Welche sind denn da mittlerweile die Linsen der Wahl?
Im Moment sind noch die monofokalen Linsen die häufigst verwendeten
Linsen.
Also
das bedeutet, die sind aber im Prinzip nur auf eine bestimmte Entfernung scharf gestellt.
Genau, nur einen Brennpunkt und dann muss man versucht man die Patienten für die Ferne dann normalsichtig zu machen und die Patienten müssen dann für die Nähe eine Brille tragen. Wenn man sich für eine Sonderlinsen entscheidet mit unterschiedlichen Brennpunkten, dann muss man den Patienten noch genauer untersuchen, weil nicht jeder Patient kommt damit zurecht, so wie nicht jeder Patient zum Beispiel mit einer Gleitsichtbrille zurechtkommt. Und auch hier gibt es, wie gesagt, neue Entwicklungen. Die alten Formen der multifokalen Linsen konnten auch viele Beschwerden verursachen. Es gibt neue Entwicklungen, was sogenannte akkommodative Linsen, die das ein bisschen nachahmen sollen, dass die Linse sich bewegt, soweit man das wirklich so sagen kann und diese unterschiedlichen Brennpunkte dadurch erreicht werden.
Zahlt das in jedem Fall die Krankenkassen?
Nein, in den allermeisten Fällen bezahlt der Patient dann die Differenz zu diesen Sonderlinsen.
Das heißt, die Kassenleistung ist nur die von Ihnen angesprochene Monofokallinse.
Ja.
Dieser Eingriff, dieser Einsatz dieser Linse, ist das ein völlig problemloser Routineeingriff? Das wird ja zum Teil auch wirklich schon ambulant in der Praxis gemacht.
Das wird ambulant in der Praxis gemacht. Trotzdem ist es ein einfacher Eingriff. Nein, es ist ein Eingriff, der in den Händen von Spezialisten gehört und wird aber ambulant durchgeführt und dauert ca. 10-15 Minuten die Operation. Früher hat man dafür Injektionen gemacht, heute nur Tropfanästhesie und in aller Regel läuft das dann auch sehr gut.
Kann Kann man diese Operation auch später noch einmal wiederholen?
Braucht man nicht, weil die Kunstlinse nicht mehr eintrübt. Was eintritt, ist der sogenannte Nachstar. Das ist die eigene ursprüngliche Linsenkapsel, wo die neue Linse eingesetzt wird. Diese trübt ein und wird dann mit einer Laserbehandlung wieder durchgängig gemacht.
Ich gehe mal in die Liste unserer Anrufer. Wir haben einen Anrufer aus Hamburg, der auch schon eine Frage zum grauen Star hat. Auf unserer Leitung 2, Helmut Nordmann ist das, der aus Hamburg anruft.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend. Ihre Frage bitte.
Ich wollte mal fragen, ich habe AMD, Glaukom und grauen Star. Und die Augenärzte hat mir jetzt so zweimal angeboten, mal wegen einen Linsenwechsel, damit auch der Druck sinkt. Ich hatte vor einem Monat hatte ich eine Laseroperation wegen Glaukom, aber es ist nicht befriedigend bis jetzt verlaufen. Jetzt allerdings andere Tropfen gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt sein kann, wenn dann die Linse gewechselt wird, eine neue Linse, dass dann auch der Indruck sinken können kann.
Glaukom ist das, was man auch als Grünstar bezeichnet, AMD, die altersabhängige Makuladegeneration. Ja. Professor Grisanti, was raten Sie dem Hörer?
Beim Grünstar gibt es unterschiedliche Formen. Das, was empfohlen wurde, hängt mit den Kreisläufen der Flüssigkeiten im Auge ab, wo hinter der Linse das Augenwasser produziert wird. Dieses Augenwasser fließt durch die Pupille und fließt dann in sogenannten Augenkammerwinkel ab. Man weiß, dass wenn man die Augenlinse operiert und durch eine Kunstlinse ersetzt, dass der Augendruck dadurch verbessert wird. Nicht viel, aber es wird dadurch verbessert. Warum? Weil die eigene Augenlinse eine bestimmte Dicke hat und die Kunstlinse viel flacher ist, ist da mehr Raum, um diesen sogenannten Kammerwinkel zu öffnen, sodass die Abflüsse verbessert werden.
Herr Nordmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Und eine Anruferin haben wir nochmal, die auch zur Makuladegeneration etwas fragen möchte. Das ist Dorothea Hofmann aus Hannover. Guten Abend. Hallo, Frau Hofmann.
Ja, hallo, guten Abend.
Sie sind jetzt dran und bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Stellen Sie Ihre Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Meine Mutter hat die AMD schon seit vielen Jahren und ich als ihre Tochter hatte natürlich Angst und habe seit 15 Jahren ungefähr das Lutein geschluckt und habe meine Augen vor Sonnenlicht geschützt, alles was die Augenärztin mir prophylaktisch empfohlen hat, und jetzt habe ich innerhalb von 2 Jahren einen 50-prozentigen Sehverlust und habe auch die AMD. Also bin ich diesen Genen ausgeliefert, kann ich da nichts dran ändern, kann ich auch durch gesunde Ernährung und so weiter das doch nicht stoppen oder verlangsamen zumindest.
Also Ihre Frage, ist die Makuladegeneration erblich?
Genau.
Ja. Die Makuladegeneration ist multifaktoriell. Dazu gehört auch unser Erbgut. Natürlich, wenn die Belastung vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die bekommt, höher. Und entsprechend ist es wichtig, wenn die Elternteile betroffen sind, dass die entsprechenden Kinder dann noch eher intensiver sich einer Kontrolle unterziehen. Ich denke, es war nicht falsch, prophylaktisch zu versuchen, ihr einen Schutz der Augen zu erlangen. Wir können ja auch nicht sagen, was wäre gewesen, wenn sie das nicht getan hätte. Wäre es früher gekommen, wäre es aggressiver geworden. Insofern, ja, wir können nicht vermeiden, älter zu werden, aber wir sollten alles versuchen, dass unser Körper, nicht nur die Augenzellen, jünger bleiben. Dazu gehören Nahrungsergänzungsmittel in gewissen Sinn. Ich sage immer meinen Patienten, es nützt aber nicht, dass sie Vitamine nehmen und dann aber gleichzeitig sündigen. Ja, es ist schon wichtig, dass da ein Gesamtkonzept vorliegt, um gesünder zu bleiben.
Ich würde gerne noch mal ein Stichwort aufgreifen. Sie haben ja auch vom Licht gesprochen, Frau Hofmann. Inwieweit ist denn zu viel Licht oder zu helles Licht schädlich oder UV-Strahlen?
Nicht anders als für die Haut. Da sagt man ja auch, wenn man Menschen, die sehr häufig an die Sonne gehen, da altert die Haut schneller, und das Gleiche dürfen sie auch von anderen Zellen, auch den Sehzellen, erwarten. Und man weiß, dass eben Lichtexposition zu sogenannten oxidativen Stress verursacht. Das heißt, es entstehen Zellgifte in diesen Zellen, die diese schneller altern lassen. Insofern, das gilt auch für gesunde Augen, Schutz der Augen vor zu starker Sonnenexposition.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt braune oder zum Beispiel blaue Augen hat?
Ja, Man weiß, dass in nordischen Ländern zum Beispiel die altersabhängige Makuladegeneration etwas stärker ausgeprägt ist. Wahrscheinlich hängt das eben mit dem Schutz der Zellen durch das Pigment zusammen.
Wir haben einen weiteren Anrufer, der aus Solingen anruft. Manfred Brandenburg ist das, den ich herzlich begrüße. Guten Abend.
Guten Abend.
Stellen Sie Ihre Frage bitte.
Mein Augenarzt, der alle drei Monate meine Augen wegen eines Glaukoms untersucht, schon seit Jahren, der sagte mir jetzt, dass in diesem Jahr wohl wegen des grauen Stars eine OP notwendig wird. Und tatsächlich hatte ich also selbst auch schon seit Jahresanfang festgestellt, dass ich also auf dem rechten Auge erheblich schlechter sehe mit der Brille als links. So, jetzt habe ich vor einiger Zeit mal gehört, dass bei dieser OP grauer Star, das ist an sich in meinem Alter, ich bin 73, auch denke ich, ja, beinahe gang und gäbe, dass da bei der Gelegenheit auch der grüne Star, ja, wie soll ich sagen, beseitigt werden konnte oder kann.
Professor Grisanti, ist das möglich?
Der grüne Star kann nicht beseitigt werden. Man kann beim grünen Star nur verhindern, dass dieser fortschreitet. Der grüne Star ist eine Schädigung des Sehnerven oder der Sehzellen, meist durch zu hohen Augendruck bedingt. Therapie der ersten Wahl ist die Gabe von Augentropfen, um den Augendruck zu senken. Aber wenn diese nicht ausreichen oder eine Unverträglichkeit besteht, dann gibt es weitere Therapieformen, die stufenweise anzubringen sind. Wie wir eben schon gehört haben, kann die Linsenoperation eine Linderung bringen. Manchmal kann man auch diese Linsenoperation kombinieren, zum Beispiel mit dem Einsetzen von Mikroimplantaten, um zusätzlich den Augendruck zu senken.
Herr Brandenburg, vielen Dank für Ihren Anruf. Eine Frage noch zum grauen Star, zu dieser Linsentrübung. Ist das ähnlich wie die Makuladegeneration auch eine Erkrankung, die überwiegend im fortgeschrittenen Alter auftritt?
Ja, die allermeisten Fälle ist durch altersbedingt, aber ein grauer Star kann auch durch Verletzungen entstehen, durch Entzündung im Auge, durch chronische Anwendung von Cortisonpräparaten. Aber es gibt auch Formen, die leider die ganz Jungen betreffen, angeborene Formen, juvenile Formen.
Wir haben über die Operation jetzt gesprochen beim grauen Star, das Einsetzen einer Kunstlinse. Die Frage, die viele auch stellen, was ist denn mit dem Laserverfahren?
Ich vermute, Sie meinen die Laserbehandlung der Augenlinse.
Ja, genau.
Es gibt da zwei unterschiedliche Formen, die heutzutage angewandt werden können. Die eine Form besteht darin, dass man vor der Operation die Linse zertrümmert, um diese dann im Rahmen der Operation mit dem gleichen Instrument letztendlich weiter aufzusaugen. Eine andere Form der Laser-Grau-Star-Operation besteht darin, dass dieser Laser direkt während der Operation angewandt wird, was noch milder sein soll für die Augen als die bisherige Form.
Aber ich nehme an, die Krankenkassen zahlen nur die herkömmliche Operation.
Das ist richtig, ja.
Wo finden Betroffene den richtigen Arzt, den richtigen Operateur? Gibt es also Kriterien, wie oft ein Arzt diesen Eingriff pro Jahr durchführt?
Das ist eine schwierige Frage.
Ist ja durchaus so bei anderen Erkrankungen, dass man sagt, ja, man sollte darauf achten, dass ein Arzt das 100, 200 Mal im Jahr durchführt, damit er routiniert und auch wirklich gut ist.
Ja, hier muss man sagen, die das anbieten, ich kann jetzt nicht sagen, ist da jetzt gerade jemand, sage ich mal, ganz salopp in Geschäft eingestiegen, der eben nicht so viel Erfahrung hat, das kann ich natürlich nicht sagen. Die Kollegen, die diese Therapieform anbieten, haben zumeist viele tausend Operationen schon gemacht.
Und die Nachbehandlung ist problemlos?
Die Nachbehandlung ist in der kurzen, akuten postoperativen Phase, das ist eine sehr wichtige Phase, wo nicht nur die Therapie, also die Tropftherapie gegeben werden muss, um Infektionen, Entzündungen zu vermeiden, wo der Patient besonders aufgeklärt werden muss, weil heute sind die Operationen so, dass man nicht vernäht, also die Die Schnitte sind sehr klein, dichten sich selbst ab. Trotzdem muss man den Patienten gut aufklären, dass er nicht an die Augen manipuliert.
Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Anne Rath hier ist das, die aus Großenbrode anruft. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hallo, Frau Rathje.
Ja.
Ihre Frage bitte.
Ja, und zwar habe ich also, wenn ich nachts im Bett liege, an der Decke sehe, immer so einen schwarzen Punkt, was denn so immer hin und her geht, wenn ich hin und her gucke. Und rechts habe ich es auch, das habe ich links, habe ich 2 Jahre mindestens und rechts 1 Jahr. Und dann habe ich auch so Blitze, wenn ich die Augen zumache. Also ich sehe das nur nachts im Bett, ne?
Hm.
Und ja, das habe ich aber schon bald 3 Jahre.
Und Ihre Befürchtung ist jetzt, es könnte was Schlimmes sein.
Ja, man sagt zu mir, ich kann davon blind werden.
Professor Grisanti.
Blitze sind ein Symptom dafür, dass an der Netzhaut ein mechanischer Reiz ausgeübt wird. Das kann jeder Zuhörer jetzt bei sich selbst zu Hause ausprobieren, die Augen zumachen, auf die Augen drücken, dann werden sie Lichterscheinungen haben. Das, was die Anruferin jetzt beschreibt, ist etwas, was im Augeninneren stattfindet. Es gibt eine andere Altersveränderung, das ist die Veränderung des Inhaltes des Auges, der sogenannte Glaskörper, der sich teilweise verflüssigt, teilweise schrumpft, an der Netzhaut zieht. Dann kann es solche Lichtblitze verursachen. Das ist ein wichtiger Warnhinweis und man muss sich die Netzhaut anschauen. Warum? Durch diesen Zug können Netzhautlöcher entstehen, die, wenn die nicht versorgt sind, zu einer Netzhautablösung führen und diese kann zu einer Blindung führen.
Also die dringende Empfehlung an Frau Rath hier, zum Augenarzt zu gehen.
Ja.
Ja. Frau Schacht, was kann man denn tun, seinen Augen Gutes tun, um sie vor Schlimmem zu bewahren?
Also ich würde sagen, es gibt nichts Vorbeugendes, was man tun kann. Es ist jetzt nicht schädlich, normal Fernsehen zu gucken oder am PC zu arbeiten. Da gibt es eigentlich nichts Vorbeugendes, was man tun kann. Was Professor Grisanti schon sagte, natürlich sollte man sich vor der Sonne schützen, auch das Augenlicht vor der Sonne schützen. Aber mehr könnte ich dann Prophylaxe nicht nennen.
Ist eigentlich Rauchen ein Risikofaktor?
Ja.
Ja. Ja. Frau Schacht, Sie arbeiten ja hier beim Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg, vor allem auch mit Makula-Patientinnen und Patienten zusammen. Jetzt werden auch viele Hörerinnen im ganzen Sendegebiet fragen, wo finden Sie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner? Wie kriegt man Kontakt zu Beraterinnen wie Ihnen?
Wenn man in Hamburg wohnt, ganz einfach, indem man einfach zu uns kommt. Gut. Wenn man jetzt nicht
aber
in Hamburg wohnt.
Aber viele wohnen natürlich in Göttingen, in Flensburg oder auch über Norddeutschland hinaus. Mhm. Ja.
Es gibt in jedem Bundesland einen Blinden- und Sehbehindertenverein, der eine Beratungsstelle hat oder mehrere Beratungsstellen, wenn es ein Flächenland ist, an die man sich wenden kann und sich auch dort beraten lassen kann.
Muss man da Mitglied werden?
Nein, um sich beraten zu lassen, nein. Unser Gedanke als Selbsthilfeorganisation ist natürlich, dass neben den Beratungen, die ganz wichtig sind, man auch ins Gespräch mit gleich betroffenen Menschen kommt, weil die natürlich am besten verstehen können, was einen bewegt, wo Sorgen sind und wo man sich auch gegenseitig Tipps geben kann. Und wenn man dann mehr an Veranstaltungen vielleicht teilnehmen möchte, dann möchte natürlich auch der entsprechende Verband, dass man dort Mitglied ist.
Das heißt, Sie organisieren auch Gesprächsrunden?
Ja.
Vermitteln Sie auch Ärzte?
Nein. Ganz klar nein, weil ob ich einen Arzt gut finde, was die fachliche Qualifikation anbelangt, kann ich als Laie ja gar nicht beurteilen. Und ob er mir sympathisch ist, kann ich als Beraterin wiederum auch nicht beurteilen. Von daher machen wir das nicht.
Aber viele Patientinnen und Patienten suchen natürlich den Arzt, der am meisten Erfahrung hat mit einem Krankheitsbild. Aber da muss man dann seinen Augenarzt fragen und hoffen, dass man dann dort weiterverwiesen wird.
Genau.
Das Augenlicht ist ein kostbares Gut. Das haben wir heute Abend erfahren, dass es zu pflegen und zu bewahren gilt. Gerade heute, wo ja auch die Augen wirklich großen Belastungen ausgesetzt sind. Das war die Redezeit-Visite für heute. Makuladegeneration und grauer Star. Die Angst vor dem Erblinden. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen. Annette Schacht, Sonderpädagogin, Sozialberaterin beim Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Hamburg. Danke, dass Sie da waren. Und
gerne.
Herzlichen Dank an Professor Dr. Salvatore Grisanti, Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum Schleswig-Holstein Campus in Lübeck. Und ich danke natürlich allen, die mitgemacht haben, die Mails geschrieben haben, die angerufen haben heute Abend. Wir konnten nicht alle dran nehmen, aber ich hoffe, wir konnten viele Ihrer Fragen beantworten in dieser Redezeit. Auch morgen wieder eine Redezeit. Dann wird's politisch. Vor den Landtagswahlen entscheiden die Protestwähler. Das ist morgen unser Thema. Sie können dann wieder mitmachen, ab 20.30 Uhr auch anrufen oder sich ab sofort auch schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Und da finden Sie auch diese Sendung und können Sie auch in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal anhören und auch ansehen als unseren Videostream. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Mein Name ist Andreas Sperling. Vielen Dank, einen schönen Abend noch und tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.